Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 und wir gehen weg von den Strassen in eine andere Zeit. Wir tauchen ein und wir tauchen ab heute im Buchzeichen. Weit, weit zurück ins Mittelalter. Der Christian Schmid und Esther Schneider stellen uns zwei süffige, historische Romane vor. Zwei dicke Bücher, die vor uns auf dem Tisch liegen. Die Schule der Gaukler, der andere, die Kinder der Finsternis. Esther Schneider.
Ja, und die Kinder der Finsternis vom Wolf von Nibelschütz. Der Roman, der spielt in der Zeit vom Hochmittelalter, und zwar in der Provence, also in Südfrankreich. Und das kommt wirklich alles vor, was man sich mit dieser Zeit so vorstellt, nämlich Minnedienst, dann Rittertum, Liebe, Heiratspolitik, Magie, Aberglauben, Kreuzritter bis hin zum maurischen Prinzen. Alles kommt vor.
Das sind schon mal gut. Und bei Ihnen, Christian Schmid?
Schule der Gaukler vom Lausanner Olivier Sili, gespielt am Ende vom 15. Jahrhundert, also Übergang spätes Mittelalter, Neuzeit. Er erzählt Geschichte vom Ardouin. Das ist ein Schausteller, der mit einem Eselkarren das rumzieht und den Leuten einen Hermaphrodit zeigt, also einen zweigeschlechtlichen Mensch. Der Hermaphrodit ist tot und schwimmt im Alkohol in einer Glasflasche. Im Lauf der Geschichte gibt's um den Ardouin herum eine ganze und eine ganz spezielle Gaukler-Truppe.
Der Anfang ist mir und vielleicht auch vielen anderen immer wichtig in einem Buch. Die erste Seite, die ersten Sätze, das muss einem reinziehen. Wie ist das bei diesen beiden Büchern?
«Schule der Gaukler» vom Olivier Sillig fährt mit einem Vornamen an, der gerufen wird. Der Vorname ist Dieslin.
Dieslin! Dieslin! Ja? Dieslin! Wird er kommen? Erzähl, erzähl weiter! Ja, Thies, erzähl weiter! Rufen die anderen Kinder, die sich noch auf den Beinen halten. Ja, er wird kommen, bestätigt Jessler. Erzähl, rufen die Kinder, die aufgehört haben zu tanzen. Da, trink und dann erzähl. Jessler nimmt die Flasche, zögert einen Moment, dann gibt er sie dem größten Jungen zurück, dessen Stimme schon tief ist. Nein, ich will nichts davon. Wenn man ihn richtig sehen will, darf man keinen Schnaps trinken. Er ruft den anderen zu. Wer Schnaps trinkt, wird vorher einschlafen. Der wird ihn nicht sehen. Der wird ihn nicht hören. Der wird zu laut schnarchen, sagt ein anderer. Die Kinder, die noch können, lachen.
Wir hören Kinder, kleinere und grössere, warten auf einen, der kommen soll. Die können sich schon nicht mehr auf den Beinen haben. Alkohol ist im Spiel. Der Dieslin soll von dem erzählen, der kommt. Wenn man die Szene nah dies nah fährt, darf er begreifen, trifft sie einem einen Schlag ins Gesicht. Die Kinder stehen im tiefsten Winter in einer eiskalten, mondhauen Nacht, in einer halb verbrannten Scheuer und warten auf den Tod. Sie sind führig geblieben nach einem Kriegszug von Soldaten, die ihn gemordet, plündert und brandschatzen. Die umsinken, erfrieren. Der, der schliesslich kommt, ist dann nicht der Tod. Es ist der Schausteller Ardouin mit seinem Karren und er holt ein einziges Kind ins Leben zurück, der Dieslin. Der Anfang ist nicht nur wegen dem Schock bemerkenswert, auch wegen dem, weil am Anfang von einem Roman, der eine Geschichte erzählt, «Erzähl» gerufen wird. Und weil die eine Hauptfigur, der Ardouin, aus der Finsternis von der Nacht wie aus dem Nichts auftaucht und die zweite Hauptfigur vom Roman zum Leben in dieser Geschichte erweckt. Das ist einfach grossartig.
Das klingt grossartig.
Ja, das ist es auch. Und aber ebenso grossartig ist auch der Einstieg in mein Roman «Kinder der Finsternis». Man geht sozusagen mit in die Geschichte hinein, und zwar fulminant und urgewaltig. Und wie beim ersten Roman geht es auch hier in den ersten paar Zielen um Tod und Leben.
Es lag ein Bischof tot in einer Mur am Zederngebirge, 5 Stunden schon unter strömenden Wolkenbrüchen. Die Mur war hinabgemalmt mit ihm und seinem Karren und seinen Maultieren und seiner Geliebten, unter ihm fort, über ihn hin, als schmettere das Erdreich ihn in den Schlund der Hölle, kurz vor Anbruch der Nacht. 5 Stunden donnerten die Gießbäche, Felsen und Schuttlawinen. Die Bergflanke bebte. 5 Stunden kauerte die Geliebte neben dem Gehassten, unverletzt, nass bis zur Haut, frierend, obwohl es warm war.
Also da ist der tote Bischof in einer Rüffi, seine junge Geliebte, die von den Eltern an den alten Bischof verkauft worden ist und jetzt unverletzt und verrührend in dem Morast liegt und hofft, dass der Bischof wirklich tot ist. Und was man jetzt nach dem ersten Abschnitt noch nicht weiss, es kommt dann ein junger, schöner Schäfer, der sie aus dieser Situation rettet. Also schon in den ersten paar Sätzen ist alles angelegt, was der Roman nachher ausmacht. Es geht nämlich oft um weltliche und kirchliche Macht, um Heiratspolitik und um Liebe.
Also wo die beide Romane angesiedelt sind, wissen wir jetzt, in einer halb verbrennten Scheure in tief bitterkalter Nacht auf der einen und auf der anderen Seite eben bei einem Murgang, wo etwas oben runtergekommen ist, Dreck und Wasser. Was noch nicht wirklich klar ist, ist die Personen, wissen wir noch nicht. Helden, ich nehme an, es hat Helden.
Es hat Helden. Und die Hauptfigur im Mittelalterroman «Kinder der Finsternis», der ist der Schäfer, den ich vorher gerade erwähnt habe, der Schäfer mit Namen Baral. Und das ist wirklich ein Held, wie man ihn sich vorstellt. Er ist schön, mutig, schlau, er ist ein unehrlicher Sohn von einem Graf, wächst aber als Schäferhirt auf. Und als ein maurisches Heer sein Dorf verwüstet, überlebt er als Einziger und baut dann das Dorf wieder auf. Und er steigt dann vom Schäferherd bis zum Provinzfürst auf, zeugt unzählige Kinder mit ganz vielen Frauen, nicht zuletzt mit der schönen Marktgrafentochter Judith. Und der Baral, der ist wirklich so das Herz von dem Roman. Und anhand von seiner Lebensgeschichte sieht man so in die unterschiedlichsten Bereiche von dieser hochmittelalterlichen Gesellschaft hinein. Man fiebert mit ihm mit, wenn er Ritter wird, wenn er sich im Turnier muss bewähren, wenn er die stolze Judith erobert und gleichzeitig das Bett teilt mit einer schönen, wilden Frau aus seinem Dorf. Also der Baral, das ist wirklich ein Held zum Verlieben.
Das klingt so, da leuchtet einer von einer Leserin ganz klar auf der einen Seite. Jetzt haben wir Held hier. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, Christian Schmidt?
Ja, ich würde sagen, wenn es nicht das Mittelalter wäre, das ist wie ein Klassenunterschied, oder? Zur Schule der Gaukler, der Schausteller Ardouin, den wir schon von ihm gehört haben, das ist ein gescheiter Skeptiker, der vom Leben gezeichnet ist, als Jude, geboren, von der Mutter verstoßen, ist er in einem Klosterinternat aufgewachsen, ist in dieser Klosterinternatsatmosphäre homosexuell geworden, hat sich eine Zeit lang wissenschaftlich betätigt und bist du zum Abenteurer und schliesslich zum Schausteller geworden. Er hat als Aussenseiter einfach sein christlich fundierte Wissen nicht mit seinem Leben übereingebracht. Der Dieslin kommt als siebenjähriger Kriegsweise zum Ardouin. Der Ardouin wird für ihn Vater, Lehrmeister und Freund. Wir erleben beim Lesen von «Schule de Gaukler», wie der Dieslin erwachsen wird, eine Frau findet, oder die Frau findet ihn, besser gesagt, und wie er am Schluss der Ardouin, den er am Anfang der Geschichte zum Leben hat erweckt, am Tod übergibt, weil die Geschichte fertig erzählt ist.
Zwei verschiedene, doch sehr unterschiedliche Geschichten, zwei verschiedene Helden, zwei historische Romane, die doch mehrere hundert Jahre auseinander liegen. Gibt es trotzdem auch gemeinsame Themen?
Da gibt es ein paar gemeinsame Themen.
Ja, zum Beispiel die Religion. In Schule der Gaukler spürt man religiöse Institutionen eher als Bedrohung. Das fängt an zum Beispiel mit der Geschichte vom Ardouin, wo die Erinnerung ins Klosterinternat zwiespältig ist.
Für den Erwerb von Wissen war das Kloster eine gute Schule. Die Mönche waren offen für den neuen Durst nach Erkenntnis. Um das Leben zu lernen, war das Kloster hingegen eine schlechte Schule. Eine abgeschlossene Welt, fast wie ein Gefängnis, in der Frauen fehlten. Sie fehlten dem achtjährigen Ardouin. Und später, als er älter wurde, waren sie auch nicht da. Die Mönche, hochheilige Patres, waren doch auch Männer. Der geschlossene Raum förderte gewisse Leidenschaften. Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ermutigte zum Missbrauch. Es gab Gerüchte. Ardouin erinnert sich nicht, dass die Mönche ihn angerührt hätten, aber er weiß noch, dass sie im Unterricht und bei der Beichte ihr Spiel mit ihnen trieben, mit einer Lust, die der Junge damals als boshaft empfand. Körperliche Gewalt zwischen Mitschülern war nicht außergewöhnlich.
Das zu der Lebensgeschichte vom Ardouin. Der ist bei der Gaukler-Truppe auch gegen Angst an, dass sie wegen ihrem Hermaphrodit bei der Inquisition verpfiffen werden. Das passiert aber nie. Religiöse Instanzen wirken in dieser Geschichte eher als untolerante Ordnungsmacht. Die Kirche sagt, was erlaubt ist und was nicht. Wer nicht erlaubt macht, muss mit harten Strafen rechnen, ja mit dem Tod. Vor allem, wo es um das Entwickeln und das Leben von Sexualität geht, ist die Kirche gegen aussen streng. In der Kirche selber kippen die Strenge nicht selten in Sadismus, vor allem eben auch bei Kleriker, wie das Zitat ja deutlich gemacht hat. In der toleranten Randgruppenwelt der Gaukler spielt Religion im Leben miteinander, im Alltag eigentlich keine Rolle.
Also im Kinder der Finsternis ist Religion sehr ein zentrales Thema. Zum einen im persönlichen Leben der Leute, also die Kirche greift ins Leben ein von den Leuten, und auf der anderen Seite ist aber das Heidnische immer auch noch sehr stark. Also die Leute leben noch beides nebeneinander. Je nach Problem holt man sich Rat beim Pfarrer oder dann bei der weisen Frau, die noch stark mit den Naturkräften verwurzelt ist und Riten und Brüche kennt. Und dann spielt Religion natürlich eine ganz wichtige Rolle im Machtpoker der Höhergestellten. Da kämpft der Kaiser gegen den Papst, der Fürst gegen den Bischof. Und die kämpfen um Macht und Lehen, also um Land und Güter. Und dann ist nicht zuletzt natürlich auch die Zeit der Kreuzzüge, wo die Christen das heilige Land erobern wollen und sich auch gegen die Muslime wehren müssen, die immer näher kommen, dort von Spanien unten rauf. Und da kommt eine Menge Adlig, wo als stolzer Kreuzritter loszieht, als gebrochener Mann aus dem Morgenland wieder zurück.
Und da haben wir ein Beispiel dazu.
Dom Karl kam auf Krücken. Ihm fehlte ein Bein und die Schwerthand bis zum Ellbogen. Sein Gesicht vom Aussatz zerfressen, war lehmgelb wie das eines Löwen. Das linke Auge erblindet, das rechte angefallen. Bruder Karl, fragte der Kardinal, habt ihr noch eine Willensäußerung an die weltliche oder geistige Obrigkeit? Ich möchte, dass eure Erhabenheit meine Witwe tröstet. Ich möchte, dass seine markgräfliche Gnaden ihr einen Gemahl bestimmt. Ich möchte kein Wort mehr. Schnell wie eine Tarantel fuhr er durch das Portal und starb 5 Monate später.
Was mir sehr gefällt an diesem Roman ist, dass die Religionen, also die Christen und Muslime, eigentlich schon ganz lange miteinander zu tun haben. Und zwar nicht nur kriegerisch. Also, der Baral, der freundet sich mit einem maurischen Prinz an, der bis in seine Nachbarschaft, also im Norden von Spanien, vordrungen ist. Und bei den Besuchen, die der Baral macht, sieht er, was die Mauren für einen hohen Lebensstandard haben. Also, der Roman zeigt auch, wie hoch entwickelt die islamische Kultur zur Zeit vom Mittelalter war und wie weit sie den Christen auch voraus war in gewissen Sachen. Zum Beispiel Gesundheitswesen, Wissenschaft oder ganz generell auch in Bezug auf den Lebensstandard. Und der Baral, der übernimmt dann auch gewisse Sachen von der maurischen Kultur, zum Beispiel das Bewässerungssystem. Und da geht einem dann schon durch den Kopf, was man heute für ein Bild hat gegenüber dem Islam. Und neben den Muslimen kommen auch die Juden vor, in der Figur vom Jared. Das ist ein unterwürfiger, aber ganz ein schlauer Jude, der Geldgeschäft macht, sich den Umständen immer wieder anpassen muss, muss flexibel sein und dann doch unter die Räder kommt, wenn das Volk wieder mal einen Sündenbock braucht. Mir hat das gefallen, wie der Wolf von Nibelschütz das Nebeneinander von den Religionen beschreibt, die christliche, die sarazenisch-islamisch, die jüdisch und eben auch die heidnische Religion, die vor allem bei der einfachen Bevölkerung noch stark verwurzelt.
Also Religion, die in beiden Romanen eine grosse Rolle findet und spielt da zwischen den verschiedensten Religionen. Denn auf der anderen Seite, bei Schule der Gaukler, ein bisschen düsteren Aspekt von der Kirche in dieser Zeit. Ein anderes Thema, ich kann sagen, genauso brisant, die Sexualität, Christian Schmid.
Der Roman Schule der Gaukler kreiset auf eine Art um die Frage, wie kommt ein Mensch zu seiner Sexualität? Die erste Antwort ist, durch eine Lebensgeschichte, die darüber entscheidet, ob die Sexualität Richtung Heterosexualität oder Homosexualität geht. Die zweite Antwort ist, beim Entdecken und Entwickeln von der Sexualität stehen am Anfang der Gewunger und das Begehren. Aus dem Gewunger und Begehren kann es Leiden oder Erfüllung geben. Je nachdem auf irgendeine Art Gewalt ins Spiel kommt oder nicht, je nachdem man die Sexualität nur versteckt oder offen kann leben wegen gesellschaftlichen Normen natürlich. Sexualität kann das Leben klar machen oder trüb. Ein toter Hermaphrodit spielt ja in diesem Roman eine grosse Rolle. Das Wesen mit Brüsten und einem männlichen und einem weiblichen Geschlecht wird als Monster zur Show gestellt und angestaunt. Natürlich, weil es auf einmal eine sogenannte Missgeburt ist. Aber die auch, weil es sexuell flimmert. Der Hermaphrodit ist ein Bild für ungeläutertes sexuelles Begehren. Darum hat er im Roman eine traurige Geschichte. Sexualität ist für Olivier Sillig eine zentrale Kraft im Leben eines Menschen. Sie ist sozusagen eine Urkraft von der Solidarität, von einer tiefen Zuneigung zu anderen und von der Verantwortung für andere. Stört man ihre Entwicklung, überkommt das Leben ein Necki oder es entsteht schlicht und einfach Hass, der tödlich sein kann.
Sexualität als treibende Kraft, ich gebe gerade die Frage weiter. Ja, Adessa Schneider.
Das ist auch eine vitale Kraft im Roman «Kinder der Finsternis». Aber es ist auch etwas noch ganz Natürliches. Also das macht man einfach so, wie es gerade kommt, auch wenn es nicht die eigene Frau oder der eigene Mann ist. Und die Kinder, die kommen und die gehen. Und das Liebesleben wird eigentlich vor allem so ein bisschen aufgezeigt an der Heldenfigur Baral. Der zeugt nämlich bis ins hohe Alter gegen 20 Kinder mit ganz verschiedenen Frauen. Die gehört Sexualität einfach zum Leben. Und da ist eigentlich noch wenig dann von der bürgerlichen Sexualmoral zu spüren, die dann so in dem 19. 20. Jahrhundert aufkommt. Und es ist eigentlich nur erstaunlich, der Nibelschütz hat das in den Ener Brüden 50er Jahren geschrieben. Auf der anderen Seite sind die Leute aber natürlich nicht frei in der Wahl der Ehepartner. Also vor allem in den höheren Kreisen wird mit der Heirat ja auch Politik gemacht und daran zerbricht dann auch eine der Hauptfiguren, nämlich die schöne Markgrafentochter Judith, die natürlich in schönen Held in Baral verliebt ist, aber standesgemäß ganz einen langweiligen Graf muss heiraten. Und dann kommt auch der Minendienst vor, der an den Höfen im Hochmittelalter auch eine wichtige Rolle gespielt hat.
Wir sprachen von Minne, Herr Oheim, nicht von Liebe. A. Ist das ein Unterschied? Ein großer. Liebe meint den Körper. Minne bedarf keines Körpers. Minne ist Geist. Ihr erseht es daran, dass wir Minnesinger, die wir ein für alle Male eine einzige Frau erwählen, um ihr zu dienen, nur darauf schauen, ob sie verheiratet ist und vom Stande. Ob gut verheiratet oder schlecht, ob fett von Gestalt, ob hässlich von Gesicht, wir dienen ihr, als sei sie so schön und jung wie Judith.
Das ist Buchzeichen auf deres Eins heute mit zwei historischen Romanen «Kinder der Finsternis», ein Mittelalterroman und «Schule der Gaukler», Anfang Neuzeit bei dieser Reise in die Vergangenheit. Gibt es auch Themen, die auch heute noch zu reden geben?
Ja, natürlich, vor allem beim Roman «Schule der Gaukler» ist das so. Er erzählt die Geschichte vom Zusammenfinden und Zusammenleben. Erstens sind die Gaukler, die da zusammenfinden, schon als Gaukler gesellschaftliche Aussenseiter. Zweitens sind es durchweg Randfiguren. Der jüdisch-christliche Skeptiker und homosexuell Ardouin und der Kriegsweise Tiesla, die haben wir schon lernen kennen. Dann kommt das Mondgesicht dazu, das ist ein Kind mit Down-Syndrom. Dann kommt Ava dazu, ein Blingi.
Sie hat einen hübschen Mund, wohlgeformt und schön rot. Eine kleine zarte Nase, kupferroten Glanz im Blond ihrer Locken und schöne, rosige Wangen. Man kann sagen, sie ist schön. Man muss es sagen. Aber dieses Gesicht hat etwas ganz Außergewöhnliches und Verwirrendes. In diesem Gesicht gibt es keine Augen. Absolut keine. Nicht die geringste Spur, nicht das kleinste Zeichen, nicht mal der Ansatz verschmolzener Lider.
Die Ava verliebt sich in Pepin, weil sie nur seine Stimme hört und er spürt und schmeckt. Sie sieht nicht, dass sein Kopf wegen einer Zangengeburt so verformt ist, dass man ihm soll, sagt, flundern. Die Ava und der Pépin werden ein glückliches Paar und der Dieslin erfährt, dass Liebe, richtige Liebe, kann blind sein. Jeder und jede findet in dieser Gauklerwelt, die der Romanschule den Gaukler entwickelt, seinen Platz. Das Mondgesicht kann nicht reden, aber es lehrt wunderbar spielen auf einem Instrument, das ihm die Ava bringt. Die Ava selber sieht nichts, ist aber eine wunderbare Geschichte erzählen. Und der Tieslin entwickelt sich ganz natürlich zum Führer der Truppe, die der alt und gebrechlich Ardouin ersetzt. Schule der Gaukler ist ein eindringliches Plädoyer dafür, dass man bei einem Menschen die Begabungen und Fähigkeiten entwickelt, die er hat.
Also mir ist beim Roman «Kinder der Finsternis» noch ein anderes Thema aufgefallen, das einen Bezug hat zur heutigen Zeit, und das ist Mobilität. Also man bringt eigentlich Mobilität immer mit heute in Verbindung. Wir reisen um mit Flugzeug, Zug, Auto. Aber auch im Buch «Kinder der Finsternis» sind die Leute ständig unterwegs, also vor allem natürlich die herrschende Schicht, also die Königin und Fürsten und Grafen, die ziehen von Burg zu Burg, weil sie müssen Präsenz in ihrem Herrschaftsgebiet markieren, Gericht halten, Fester feiern. Und dann sind aber auch andere Leute unterwegs, Pilger, Händler, Mönche die von Kloster zu Kloster gezogen sind. Also auch das ein spannender Blick ins Mittelalter, der einen Bezug hat zu heute.
Wir haben jetzt während der Sendung schon ein paar Ausschnitte gehört, aber wir sind nicht in der Hörbuchsendung, sondern wir lesen die Bücher. Wie wirkt die Sprache von diesen beiden Romanen, wenn man sie liest?
Der Nibelschütz, der schreibt in einer ganz spannenden Sprache, und zwar ein bisschen speziell. Sie ist ja wie aus einer anderen Zeit. Ihm gelingt so das Bildhafte, das das Mittelalter hat, über die Sprache überzubringen. Sie ist manchmal auch ein bisschen ungehobelt, fast ein bisschen grob, roh und auch nicht immer ganz einfach zu verstehen, weil sie sehr eigenwillig ist. Aber mich dünkt, dass die Sprache von dem Roman das Lebensgefühl von selber Zeit eben sehr gut überbringt. Also die Stimmung, die Atmosphäre, die spürt man. Und die Menschen denken und handeln nicht wie Leute von heute, wie das in vielen Büchern ist, sondern sie reden und denken in ihrer Zeit und sind auf ihre Art auch noch ungeschliffener. Und das hat mich eigentlich an diesem Roman fasziniert und es tut sich einem da wirklich eine farbige Welt auf. Ich muss aber sagen, dass ich mich am Anfang ein bisschen reinklemmen musste, bis ich drin war. Man muss also ein bisschen Zeit haben. Es ist eher ein Buch für lange Winterübung oder dann für Ferien, wo man Muse hat, weil Muse ist auch etwas, wo man dort mal noch rein hatte als heute.
Auf jeden Fall, Schule der Gaukler, Christian Schmidt.
Ich muss noch etwas sagen zu der Esther Schneider. Ja. Dort ist ja der Anfang so mit dem Sturz in die Mauer. Oder? Geht man ja in der Romanin. Es ist schon ein bisschen so, die Sprache ist ausdrucksstark, sie ist rauch auf eine unerwartete Art heftig. Die Sprache von Olivier Sillig hingegen ist bändig, klar und schön, sie ist aber auch doppelbödig. Auf der einen Seite kann man Schule den Gaukler als spannende Geschichte einfach geniessen, auf der anderen Seite hat die Sprache philosophische Tiefe, das kann man schon sagen. Und zwar, weil das Buch auf die Frage Antwort gibt, was ist zu leben. Beides macht das Buch zu einer Lektüre, die sich lohnt.
Zwei Männer, die das geschrieben haben, Olivier Sillig bei Schule der Gaukler und Wolf von Nibelschütz auf der anderen Seite. Was kann man sagen zu den beiden Autoren?
Der Wolf von Nibelschütz, der ist 1913 geboren als Sprössling aus einer böhmischen Adelsfamilie. Er hat als Journalist und Schriftsteller gelebt, hat nur zwei monumentale Romane geschrieben. Die Kinder der Finsternis und Der blaue Kammerherr. Das ist eine Geschichte, die im 18. Jahrhundert spielt. Und der Nibelschütz, der ist sehr jung, schon mit 47 gestorben. Nämlich gerade ein Jahr, nachdem «Kinder der Finsternis» im 59 dann rausgekommen ist. Zu selber der Zeit war der Roman ziemlich beachtet gewesen. Sogar der Hesse hat dafür geschwärmt. Der Roman ist dann aber ein bisschen in Vergessenheit geraten und ist jetzt im Schweizer Verlag «Kein und Aber» neu rausgekommen.
Der Olivier Sillig ist 1951 zu Lausanne auf die Welt gekommen. Er ist unerhört vielseitig. Er hat nämlich als Kinderpsychologe gearbeitet, als Informatiker, Maler, Filmregisseur und Schriftsteller. Bis jetzt hat er 6 Romane geschrieben, die in ganz verschiedene Richtungen gehen, vom Science-Fiction-Roman über einen fantastischen Roman und einen Krimi bis eben zum historischen Roman. Er hat schon verschiedene Preise bekommen. Mit «Schule der Gaukler» ist er auf die Shortlist vom Prix Lettres Frontières von diesem Jahr gekommen.
Zwei ganz verschiedene Bücher, auch wenn sie in der Vergangenheit eben vom Mittelalter oder kurz im spätesten Mittelalter fast Neuzeit spielen. Zum Schluss Fazit von diesen beiden Werken.
Also der «Kinder der Finsternis», das ist wirklich so ein sprachgewaltiger Roman, der mich enorm reingezogen, ja, ich kann fast sagen, verzaubert hat. Er gibt einem ein farbiges Bild vom Mittelalter, wo man nur ganz schwer so nachverzählen kann, weil es eben ganz fest von diesen Bildern, von diesen Stimmungen lebt. Er fällt, wie wir ja gehört haben, gewaltig an, zieht einem rein, aber dann muss man ein bisschen durchhalten, bis man all die Figuren kennt und die Beziehungen zueinander, bis man das ein bisschen drin hat. Und wenn man das schafft, dann ist es wirklich ein Genuss und man kann abtauchen in eine ganz andere Welt. Keine leichte Kost, aber mich hat es reingezogen.
Abtauchen in eine andere Welt, habe ich ganz am Anfang der Stunde versprochen. Christian Schmidt, das schauen wir schnell die «Schule der Gaukler» an.
«Schule der Gaukler» ist ein eindrücklicher, spannender und gescheiter historischer Roman. Ich habe ihn gerne gelesen. Er funktioniert ganz über die eigenartigen und einzigartigen Figuren. Der Achdouin, der Tieslin, das Mondgesicht, Ava, die überkommt man nicht mehr so schnell aus dem Kopf, weil ihre Geschichten auf eine ganz direkte Art und Weise uns selber angehen. Es geht ja darum, wie soll man leben? Und das bleibt eine schwierige Frage in einer Welt, wo man so viel von aussen auf sich hagelt, dass man auf die Bedürfnisse, die sich von innen melden, kaum mehr achten. Der Olivier Sillig mahnt uns mit «Schule der Gaukler» eindringlich an die inneren Stimmen.
Merci vielmals Ihnen beiden. Zwei bildgewaltige historische Romane haben Christian Schmidt und Esther Schneider heute vorgestellt. Die Kinder der Finsternis vom Wolf von Nibelschütz, der in der Zeit vom Hochmittelalter spielt. Der Zeit, wo eben Minnenritter und Religionskrieger grosse Rolle gespielt haben in unserer Gesellschaft. Und der zweite Schule der Gaukler vom Olivier Sillig mit eigenartigen Figuren, wie wir gehört haben, die zur Zeit vom Kolumbus durchs Land ziehen. Die genauen Angaben zu den Büchern heute finden Sie natürlich auch jetzt im Anschluss und auch jetzt schon natürlich im Internet bei uns unter drs1.ch beim Buchzeichen von heute.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.